Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Deutschland heute. Die USA wollen einen großen Teil der in Deutschland stationierten Soldaten abziehen. Was das für die betroffenen Regionen, unter anderem auch in Bayern, bedeutet, das klären wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Lage von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, die wegen der Corona-Pandemie seit Monaten nicht arbeiten dürfen. Und wir reden über einen Vorstoß der Freien Wähler in Bayern, wieder vermehrt kleine regionale Schlachthöfe einzurichten, statt der großen Schlachtfabriken à la Tönnies. Es gab Zeiten, da waren in Deutschland über 250.000 amerikanische Soldaten stationiert. Im Kalten Krieg war Deutschland der wichtigste Standort der US-Armee außerhalb der USA. Nach der Wiedervereinigung wurde die Truppengröße dann stark reduziert. Heute sind es noch ungefähr 35.000 Soldaten. Der Abzug der Soldaten war damals für die Städte und Gemeinden eine mittlere Katastrophe. Jetzt sollen noch einmal große Teile der Soldaten abgezogen werden. Betroffen sind Standorte in Bayern und Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Bayern, Michael Watzke. Was sind denn für Standorte, die speziell in Bayern von diesem Truppenabzug betroffen sein sollen?
Also sicher scheint zu sein, dass der Standort Vilseck beim Truppenübungsplatz in Grafenwöhr in der Oberpfalz stark betroffen sein wird. Dort liegt das zweite Kavallerieregiment der US-Armee. Das wären etwa 4.500 Soldaten. Auch Grafenwöhr, das am Nordende dieses Truppenübungsplatzes liegt, könnte betroffen sein. Unklar ist bisher, ob auch die Hubschrauberstandorte der US-Armee in Ansbach-Katterbach und Illesheim betroffen sind. Vieles ist noch nicht klar, aber in Vilseck, im Süden dieses großen Truppenübungsplatzes, macht man sich Sorgen, etwa Hans-Martin Schertl, der Bürgermeister von Vilseck.
Wir müssen natürlich entsprechende Programme der Bundesregierung, der bayerischen Staatsregierung geben, um letztendlich Industrie anzusiedeln, um Arbeitsplätze, die verloren gehen würden, natürlich zu schaffen und auch die ganze Kaufkraft der Region damit stärken können und das ausgleichen zu können.
Für den Standort in Garmisch-Partenkirchen, da ist die US-Armee auch mit mehreren hundert Soldaten vertreten, sieht es gut aus, der wird wohl nicht aufgegeben werden.
Wie reagiert man denn jetzt in den betroffenen Regionen auf diese Nachrichten?
Also ich habe schon vor einigen Tagen mit Menschen in der Region gesprochen, als das im Raum stand, aber noch nicht ganz sicher war. Und da haben mir die Menschen vor allem in der Oberpfalz Folgendes gesagt.
Wir machen das ganze Geschäft jetzt so und dann stehen wir da. Was wollen wir machen? Wir haben Haufen Schulden jetzt momentan. Ich habe das Geschäft gekauft und ich habe Schulden. Wie soll ich das jetzt zurückzahlen?
Da wären wir arbeitslos. In die Läden und überall ist halt einfach mehr. Und
dadurch, dass die nächste Stadt ganz einfach 25, 30 Kilometer weg ist.
So, ja, wenn die nicht waren, dann waren wir vielleicht da nicht.
Wenn die nicht wären, dann wären wir vielleicht auch nicht. Das ist die Sorge in der Bevölkerung, gerade in den Standorten, in denen die US-Truppen wirklich und deren Angehörigen wirklich einen Großteil der Wertschöpfung ausmachen. Es gibt Studien, wonach die amerikanische Truppenpräsenz in Deutschland eine Wirtschaftskraft von rund 2,3 Milliarden US-Dollar jährlich generiert, davon 1,1 Milliarden Löhne und Gehälter, 400 Millionen Baumaßnahmen und Material. Und es entstehen auch indirekt Arbeitsplätze. Dadurch sind etwa 900 Millionen Dollar an Wertschöpfung in der Region. Das bezieht sich auf ganz Deutschland, aber es sind eben besonders viele in Bayern. 3.000 deutsche Zivilisten sind allein in Grafenwöhr beschäftigt. Der dortige Bürgermeister Edgar Knobloch sagt, dass wenn die US-Soldaten tatsächlich gehen, was er sich irgendwie noch gar nicht vorstellen kann, dann muss die Balance stimmen.
Die Akzeptanz gegenüber den Amerikanern, auch die Loyalität ist sehr, sehr groß. Das ist natürlich so lange der Fall, solange die Balance stimmt zwischen den Belastungen der Bevölkerung durch Schießlärm auf der einen Seite und die wirtschaftlichen Vorteile, die wir sicher auch haben, auf der anderen Seite.
Also da spürt man schon auch ein bisschen Zähne zeigen. Also wenn ihr wirklich geht, dann können wir auch anders, könnte man da rauslesen. Durchaus, die Region weiß um ihre Qualitäten auch, denn die Amerikaner haben viel, gerade in Grafenwöhr. Das ist der größte Truppenübungsplatz der Welt und der modernste, sagt Edgar Knobloch. Dort haben die Amerikaner in den vergangenen Jahren Milliarden investiert. Sie haben zum Beispiel eine ganz neue Grundschule gebaut. Wenn sie abziehen, dann wären diese Investitionen möglicherweise auch umsonst gewesen.
Gibt es denn schon Ankündigungen von Seiten der Landesregierung, wie man die Kommunen in dieser Situation jetzt unterstützen möchte?
Ja, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich dazu geäußert. Er hat den Bund in die Pflicht genommen, weil er sagt, vielleicht muss der Bund dann auch stärker unterstützen. Und er sagt:
Aus meiner Sicht ganz klar, da braucht es Ersatzkonzepte, vielleicht durch die Bundeswehr. Aber auch wir als Staatssicherung werden uns dann da einspreizen mit Behördenideen oder anderen, damit die Standortkommunen nicht alleingelassen werden.
Also zumindest in Grafenwöhr, diesem riesigen Truppenübungsplatz, ist nicht an Konversion gedacht. Also wie das in anderen Truppenstandorten in Bayern der Fall war, etwa in Augsburg oder Bamberg, wo nach dem Abzug von US-Truppen dann neue Industriegebiete entstanden sind. Nein, in Grafenwöhr soll die NATO, soll die Bundeswehr, sollen andere europäische Armeen in Zukunft möglicherweise verstärkt trainieren.
Es gibt ja durchaus in den USA auch Widerstand gegen diesen Truppenabzug aus Deutschland. Wie groß ist denn die Hoffnung in Bayern, dass vielleicht doch alles gar nicht so schlimm wird und ja, der Abzug nach den nächsten Präsidentschaftswahlen vielleicht dann doch noch ganz gestoppt wird?
Diese Hoffnung gibt es, und wenn man beispielsweise mit Edgar Knobloch, dem ja gerade gehörten Bürgermeister von Grafenwöhr, spricht, was ich in den letzten Monaten oft getan habe, dann war bis vor kurzem der Eindruck, das werden die Amerikaner nicht tun, weil sie eben so viel investiert haben. Nun fängt man langsam an, damit zu rechnen und sich darauf einzustellen, dass ein großer Teil oder ein gewisser Teil der amerikanischen Truppen abzieht. Denn eines muss man sagen, viele hoffen natürlich in der Region noch, dass ein neuer amerikanischer Präsident, etwa ein Joe Biden, das rückgängig machen würde oder der Kongress das rückgängig machen würde. Aber man muss eines klar sagen, es herrscht in den USA nicht nur bei Trump ein Gefühl des Neo-Isolationismus, und der ist nicht auf Trump allein beschränkt. Also ob die Situation wieder so gut wird, wie sie es vor 75 oder noch vor 50 Jahren waren im Verhältnis zwischen Deutschland, EU und den USA, das ist absolut fraglich, und viele sagen, das wird sich nicht mehr so entwickeln, wie es mal war.
Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in Bayern, über den angekündigten US-Truppenabzug aus Deutschland. So langsam kehrt in Deutschland wieder so etwas wie eine neue Normalität ein. Nachdem im März und April wegen dem Ausbruch der Corona-Pandemie viele Betriebe schließen mussten, konnten viele Geschäfte, Kneipen und Restaurants inzwischen wieder öffnen. Schließen mussten damals aber auch alle Bordelle, und die sind noch längst nicht wieder geöffnet, denn dort lassen sich Abstandsregeln wohl kaum einhalten. Für viele Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter wird die Situation inzwischen aber existenzbedrohlich. Mit Demos rufen sie vor allem die Politik zum Handeln auf. Unser Landeskorrespondent, unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper war gestern bei einer Demo am Kölner Dom vor Ort.
Auf einmal wird es laut auf dem Bahnhofsvorplatz im Schatten des Kölner Doms.
Hey Gesellschaft, könnt ihr mich hören?
Nadine Kopp, lila gefärbte Haare, weiße Corsage, schwarzer Slip und sonst nur ein paar Pumps an, erntet Zuspruch.
Gesellschaft.
Hinter Kopp hängen ein paar Plakate. Sex ist systemrelevant, steht da. Kopp arbeitet seit Jahren als Prostituierte deutschlandweit im dominanten Bereich. Doch jetzt kämpft sie mit den Tränen. Denn Kopp darf momentan nicht arbeiten.
Die jetzt genau in dieser Krise nichts verdienen. Wir wissen nicht mehr, wie wir die Kühlschränke füllen können.
Hurendemo nennen sie das Ganze selbst, und letztendlich sind mehr als die von den Veranstaltern erhofften 150 Menschen gekommen. Frauen auf hohen Schuhen, Netzstrumpfhosen, knappen, transparenten Oberteilen. Rote Herzluftballons fliegen durch die Luft. Eine Frau im knappen Leopardenkostüm spielt Geige, und die Demogruppe stellt sich an der Domtreppe auf.
Wir sind die Diskriminierung leid!
Während von den immer wieder interessierten stehenbleibenden Passanten keiner reden möchte, gucken auch die Taxifahrer am naheliegenden Bahnhofsstand interessiert.
Das sind aber alles Leckerchen.
Unter ihnen ist der Tenor gemischt.
Ich meine, wenn man das eine zulässt, kann man das andere auch zulassen. Ich meine, das ist ein Dienstleistungsgewerbe wie jedes andere auch.
Die müssen auch irgendwie Geld verdienen.
Das Epidemie, das ist ein bisschen gefährlich. Ne? Also ich bin nicht einverstanden, so, obwohl sie sind auch gute Kunden. Ne?
Er lacht. Stunden zuvor ist auch Johanna Weber mit dem Zug aus Berlin gekommen, schält sich aus ihren Klamotten und steht dann in roten Strümpfen und schwarzem Oberteil auf dem Bahnhofsvorplatz.
Gibt es hier noch andere Interessierte an Sonnencreme? Nee.
Die Sonne knallt, doch die Branche will das grelle Licht. Weber arbeitet selbst als Prostituierte, ist zudem politische Sprecherin des BESD, des Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen.
Wir hatten total viel Verständnis dafür, für diese ganzen Lockerungspläne, wo wir immer noch nicht vorgekommen sind, weil das war uns klar, wir sind noch nicht dran. Mittlerweile ist der Punkt erreicht, wo wir merken, nee, das ist nicht mehr okay, weil das geht nicht mehr um Corona, weshalb wir nicht arbeiten, sondern da stecken ganz andere Sachen dahinter.
Webers Vermutung?
Kein Bundesland hat im Moment Lust, das schmutzige Thema Prostitution anzufassen.
Vielmehr gibt es nun die Sorge, dass die Rufe nach einem kompletten Sexkaufverbot lauter werden. Webers Forderung, zum 1. September müsse ihre Branche wieder arbeiten dürfen. Dafür sei ein Hygienekonzept erarbeitet worden. Die Daten der Kunden müssen vorliegen, Zimmer werden gelüftet, Wäsche getauscht und alles geschieht natürlich mit Mundschutz.
Da kann man dann natürlich nicht alles machen, was in der Sexarbeit sonst so gemacht wird. Das heißt, alles, was irgendwie oral oder Küssen und so weiter, das findet dann nicht statt.
Auch Stefanie Klee nickt. Ebenfalls Sexarbeiterin kämpft die diplomierte Sozialarbeiterin seit den 70er Jahren für die Rechte von Prostituierten.
Pärchenclubs, Swingerclubs, Kontaktsport, Boxen, Ringen, all das ist schon wieder erlaubt.
In den Nachbarländern wie der Schweiz oder Österreich ist Prostitution wieder gestattet. Und auch hierzulande laufe das sogenannte älteste Gewerbe weiter.
Wenn die Not groß ist, gehen Sexarbeiterinnen anschaffen. Und müssen es auch, weil sie durch die sozialen Roste fallen.
Die Flugzeuge können sie unten halten, dann fliegt keiner mehr hier in dem Land. Das können wir als Staat bestimmen. Das können sie aber nicht bei der Prostitution. Die Menschen arbeiten, das ist so. Ja. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie macht man das?
Sagt Master André, ein großgewachsener Mann, der mit freiem Oberkörper und schwarzer Lackschürze auf dem Bahnhofsvorplatz steht.
Wenn wir sagen, wir wollen eine Pandemie eindämmen, machen wir jetzt in diesem Augenblick einen Fehler. Weil jetzt zu sagen, die Leute können einfach alle in den Wohnungen und in den Hotels vögeln, ohne irgendwelchen Schutz, ohne irgendwelche hygienischen Maßnahmen, außer das, was sie sich jetzt dann selber so holen. Und wenn wir jetzt auf den Punkt kommen, dass wir wieder eine neue Welle bekommen, dass dann wieder heißt, ja, Prostitution off, dann hat sich bereits jeder daran gewöhnt, dass der Lebensunterhalt so verdient wird. Das ist schlecht.
Sein Punkt, das älteste Gewerbe der Welt, es hat bisher immer überlebt, ob legal oder illegal.
Arbeitsverbot wegen Corona. Moritz Küpper war das über die Demonstration von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern am Kölner Dom. Das Wort Schlachthof oder Schlachtbetrieb, das trifft es eigentlich nicht so ganz, was die Firma Tönnies da in Reda-Wiedenbrück betreibt. Tönnies hat dort vielmehr eine riesige, extrem effiziente und auch lukrative Schlachtfabrik aufgebaut. Wie am Fließband werden dort normalerweise pro Tag rund 20.000 Schweine geschlachtet und zerlegt. 20.000 Schweine pro Tag. Spätestens seit den massenhaften Corona-Fällen bei Tönnies und in ähnlichen Betrieben von anderen Betreibern ist das Konzept solcher Schlachtfabriken allerdings in die Kritik geraten. Vor allem wegen der dort zum Teil haarsträubenden Beschäftigungs- und Wohnsituationen vieler Arbeiter. Die Freien Wähler, die in Bayern zusammen mit der CSU regieren, wollen nun eine Rückkehr zu kleineren regionalen Schlachthöfen einleiten. Susanne Lettenbauer berichtet.
Der Kreisschlachthof von Garmisch-Partenkirchen. Im Hintergrund die Zugspitze, Wohnhäuser stehen in der Nachbarschaft. Das Gebäude wurde vor über 100 Jahren im Jugendstil erbaut, vor 10 Jahren für einen Millionenbetrag modernisiert, erzählt Peter Strobel, der Schlachthofleiter. In diesem Jahr habe er wegen Corona nicht einen Tag schließen müssen, anders als Großschlachter Tönnies in Kempten und Bamberg, bei dem die Lieferanten auf den Tieren sitzen blieben. Dafür stehen nur rund 1.700 sogenannte Großvieheinheiten pro Jahr in seinen Büchern. Bei Großbetrieben wie Tönnies sind es gut 400.000. Früher habe er noch mit Kollegen in Bad Tölz und Weilheim zusammengearbeitet, rund 50 Kilometer jeweils voneinander entfernt.
Bad Tölz hat die gleiche Größe gehabt, den haben sie auch zugemacht. In Weilheim war die gleiche Größe, haben sie auch zugemacht. Die sind alle privatisiert worden und dann sind die über kurz oder lang sind die pleite gegangen.
Strobel hat als einziger in Bayern den Vorteil, Träger des Schlachthofes ist der Landkreis. Viel Geld wirft der Betrieb nicht ab, aber dafür fehlt der Druck, große Gewinne zu machen. Und der Verbraucher kann sicher sein, wo das Fleisch herkommt. Die Metzger am Ort nutzen ausschließlich seinen Schlachthof. Beim Tag der offenen Tür kamen auch schon Vegetarier und waren überrascht. Und das wissen auch die Landwirte. Seit den Debatten um Tönnies bekommt Strobel vermehrt Anfragen von Tierzüchtern aus der weiteren Umgebung. Die Preise der Großschlachter oder kleinen Betriebe unterscheiden sich nicht drastisch. Nur können die Großbetriebe eben deutlich mehr Tiere gleichzeitig abnehmen. Und genau das will Strobel nicht.
Wir müssen jetzt uns auch überlegen, wo wollen wir hin? Wir wollen wir bleiben? Wollen wir jetzt auch noch größer werden? Dann läuft es wieder auf das Gleiche hinaus.
Wieder mehr kleinere Schlachthöfe zu fördern und aufzubauen, das wollen jetzt auch die Freien Wähler im Bayerischen Landtag. Fraktionschef Florian Streibel will das Konzept in die Fläche bringen.
Die ganze Entwicklung bei Tönnies hat ja gezeigt, dass hier auch etwas eigentlich schief läuft und wir setzen eben auf diese kleinen Einheiten, weil die auch in Krisen weniger anfällig sind.
Mehr regionale Schlachthöfe, getragen von den Kommunen, aber auch von Genossenschaften oder Erzeugergemeinschaften, das wollen die Freien Wähler als Regierungspartei erreichen. 2016 wurde ein ähnlicher Vorstoß noch von der CSU abgeblockt, aber die Zeiten haben sich geändert, glaubt Streibel.
Hier jetzt unter Corona muss der Staat viel Geld in die Hand nehmen, um die Konjunktur auch wieder zu stützen und anzuschieben. Und da könnte man jetzt sehr gut also kommunale Programme auflegen, wo man gerade die Landkreise unterstützt, Kreisschlachthöfe wieder einzurichten.
Bei seinem Parteikollegen Hubert Aiwanger, dem bayerischen Wirtschaftsminister, rennt Streibel mit dem Konzept offene Türen ein. Aiwanger ist selbst Hofbesitzer im niederbayerischen Rastorf und er ließ die Weideschlachtung in den Koalitionsvertrag schreiben.
Wir müssen auf alle Fälle die kleinen Betriebe besser fördern und müssen aufpassen, dass nicht große internationale Schlachthofketten die Marktanteile übernehmen, die jetzt frei werden, wenn wir bei uns die Produktion verteuern.
Beim Koalitionspartner CSU trifft das Konzept auf offene Ohren. Entsprechende Förderprogramme habe man bereits etabliert, betont der landwirtschaftspolitische Sprecher der CSU Martin Schöffel. Großbetriebe wie die niederländische Firma Fion, die im Bayerischen Wald Kreiburg Deutschlands größten Rinderschlachthof betreibt, seien für Bayerns Landwirtschaft trotzdem ein wichtiger Partner. Man müsse allerdings prüfen, ob die Rahmenbedingungen für kleine und für Großbetriebe noch die richtigen sind, so Schöffel. Im Herbst geht das Konzept in den Landtag. Ein erster Schritt in die längst überfällige Richtung, sagt die Landwirtschaftsexpertin der Bayerischen Grünen, Gisela Sengel.
Der Vorstoß der Freien Wähler geht prinzipiell in die richtige Richtung, aber er gelangt bei Weitem nicht. In der Landwirtschaftspolitik muss sich ganz grundsätzlich was verändern. Und zwar das, was wir Grüne schon immer sagen. Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung, das muss zusammengedacht werden. Das ist ganz wichtig und das wäre die grundlegende Veränderung in der Landwirtschaftspolitik. Da klangt es eben nicht, wenn man paar Millionen in einen Bereich reinschmeißt, sondern da muss sich grundsätzlich was verändern.
Bei der Landesmetzgerinnung ist man schier begeistert, dass endlich ein Schlachthofkonzept vorliegt. Innungsvorsitzender Werner Braun, selbst Metzger in einem kleinen Dorf westlich von München, beobachtet, wie die Menschen gerade in Corona-Zeiten ganz genau hinschauen, woher die Lebensmittel kommen.
Ich finde es bloß schade, dass man so eine Krise braucht, um eigentlich ans Ziel zu kommen oder um das zu vermitteln.
Ja, als Reaktion auf den Tönnies-Skandal zurück zu kleinen regionalen Schlachthöfen. Ideen aus Bayern waren das, vorgetragen von Susanne Lettenbauer. Damit geht unsere Sendezeit langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich die Sendung Campus und Karriere. Am Mikrofon ist dann mein Kollege Mathis Jungblut. Thema dort unter anderem das Ende der akademischen Freiheit in Hongkong. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.